Eine Stunde Radio Tuvia liegt vor euch und auch vor uns hier im Studio an der Technik und am Mikro. Da sind der Matzel und mir gegenüber sitzen.
Hi, hier Alejandro, nochmal hier. Es ist immer mir eine Freude, hier zu sein.
Hi, Livia, hier zum zweiten Mal.
Hallo, ich bin Silke und ich bin zum ersten Mal hier.
Das freut mich sehr, dass ihr mit mir zusammen diese ja vorerst vorübergehend letzte Sendung gestaltet. Ihr zwei, Silke und Livia, ihr geht im Sommer nach Peru und du bist da seit ja schon über einem Jahr und bleibst wahrscheinlich auch
ja,
da. Gell? Die Neuigkeiten gleich am Anfang.
Na? Genau, dass ich hier in Deutschland bleibe, aber das ist so bis Juli als Freiwillige und dann ab September als Umwelttechnologe für Abwasserbewirtschaftung. So heißt das.
Im Klärwerk in Lüchtenau.
Ja, genau.
Ja, da reden wir dann gleich nochmal über deine Passion oder über deinen Beruf. Und das hast du ja auch schon studiert in Peru und das ist so ein bisschen technisch. Und wir reden natürlich auch über das, was euch erwartet, was euch bewegt hat, nach Peru zu gehen. Und ein drittes Thema für diese Stunde ist das Cine Latino Film Festival für den spanischen und lateinamerikanischen Film. Schwerpunktland in diesem Jahr ist Peru und beleuchten wir die Städtepartnerschaft, die ja vor allem auch vom Austausch lebt und der Hauptaustausch, der hier immer stattfindet oder am regelmäßigsten und am längsten, das sind eben die SchülerInnen und die Freiwilligen, die ehemaligen SchülerInnen sind es ja dann, weil wenn sie hingehen, jetzt sind sie noch SchülerInnen und wenn sie dann den Austausch pflegen, dann nicht mehr. Also in beide Richtungen funktioniert dieser Austausch eben seit einigen Jahren, Jahrzehnten schon angefangen hat es eben mit dem Nord-Süd-Freiwilligen und dann kamen irgendwann die Süd-Nord-Freiwilligen dazu und Alejandro ist schon auch der sechste oder siebte, glaube ich.
Ich bin von der sechsten Generation.
Sechste Generation, siehst du, und wisst ihr, wie viele Generationen es vor euch schon gab, die in die andere Richtung, nach Peru gefahren sind?
Schon über 10 auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall, das glaube ich auch. Ja, also die nächste Generation ist hier im Studio. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid, Silke und Livia. Livia war vor 4 Wochen schon mal hier und hat ausführlich Rede und Antwort gestanden. Jetzt ist die Silke da. Du hattest einen wichtigen Termin beim letzten und umso schöner ist es, dass du jetzt hier sein kannst. Wie kam es bei dir, dass du dich entschieden hast dafür, nach Peru, nach Villa El Salvador zu gehen für ein ganzes Jahr?
Ja, also ich habe einfach das Interesse vor allem über die Peru AG unserer Schule bekommen, denn wir sind ja eben auch in einer Partnerschaft mit denen schon seit 1991, was ja auch über den ehemaligen Geografielehrer Wolfgang Bock initiiert wurde. Und dafür habe ich mich dann einfach angefangen zu interessieren und dann habe ich auch dafür gebrannt, dann dahin zu gehen.
Ich sehe, du bist sehr gut informiert über die Jahreszahlen des Anfangs und der Name des ersten Lehrers. Die sitzen hier wie aus dem FF. Aber wie hast du davon mitbekommen und was hat dann da das Interesse geweckt eigentlich? Genau, was war's?
Also vor allem über meine Spanischlehrerin in der 10. Klasse, die Frau Kustermann, die das auch eben initiiert hat und hat dann auch immer Werbung dafür gemacht und habe ich mich angefangen dafür zu interessieren und bin dann da eingestiegen.
Ich habe ein Déjà-vu. Livia hat ganz Ähnliches erzählt vor 4 Wochen. Das scheint auch eine wichtige Funktion zu sein, diese Lehrerin, die dann dafür begeistern kann. Was hat die denn dann erzählt von Peru und wie hat sie denn Lust gemacht?
Ja, also sie hat im Unterricht einfach erzählt, was sie so in der AG machen, dass sie auch über die Kultur in diesem Land reden und was auch aktuell Politisches da passiert, aber auch Aktionen machen, um zum Beispiel Spenden zu sammeln für die Partnerschule. Und wir haben dann zum Teil im Spanischunterricht auch noch alte Videos, die sie noch dann hatte, angeschaut und das war dann schon sehr interessant.
Hier eine Frage an euch alle, hier gleich nochmal Livia auch mit einbeziehen. Welche aktuellen Dinge sind euch denn aus Peru bekannt über die Lage?
Also wir hatten vor schon ein paar Wochen, ich weiß nicht genau, schon vielleicht so vor einem Monat war die Sitzung der Städtepartnerschaft. Da hat auch Wolfgang Bock ein paar Sachen vorgestellt, wie zum Beispiel das mit den ganzen Pestiziden, dass da die Leute auch so arbeiten, dass sie nicht mal Masken anhaben. Er hat auch über den Verkehr in Lima geredet, dass da Leute Fahrradwege bauen wollen, aber dass das halt ziemlich unmöglich ist wegen dem verrückten Verkehr halt. Ja, sowas in die Richtung.
Kannst du noch was ergänzen? Silke?
Ich hätte da eigentlich nicht mehr wirklich was auch hinzuzufügen. Aber es war auch schon ziemlich interessant, auch gerade auch mit dem Thema der Pestizide auch bei den Blaubeeren. Das haben wir dann auch in der Peru AG danach noch besprochen. Und das war schon was, was mir auch zu denken gegeben hat, weil eigentlich sollte es ja Blaubeeren um die Jahreszeit noch gar nicht im Supermarkt auch zu kaufen geben.
Rund um das ganze Jahr über, und ich glaube, der Export von Blaubeeren aus Peru in die Welt und auch hier nach Europa hat in den letzten Jahren sehr stark zugenommen. Weißt du auch was über die Hintergründe, wie das kam, Alejandro, oder ist das auch?
Eigentlich nicht. Also das war eine Überraschung für mich, diese Geschichte von Wolfgang Bock zu hören. Aber soweit ich weiß, die Blaubeeren aus Peru sind super lecker.
Aber Pestizide zum Einsatz kommen und Menschen dem ausgesetzt sind, dann muss man dann natürlich schon auch das kritisch hinterfragen und am besten abstellen. Und ich glaube, ich habe auch mal irgendwann einen Beitrag gesehen, dass das Arbeitsplätze schafft, was natürlich positiv ist, aber dass es zum Teil eben der Anbau auch in Regionen stattfindet, wo wenig Wasser dann zur Verfügung steht.
Ja, werden auch Flüsse voll viel umgeleitet und das zerstört teilweise auch dann die Umwelt.
Also es hat immer eine positive Arbeit und Broterwerb und Einkommensquelle für Menschen und eine negative Seite wie Umweltzerstörung und aber auch hier die Gifte auch für die Menschen, die da einhergehen damit. Aber solche Sachen sind ja schon auch, gehören dazu zum gesamten Bild von einem Land. Was ist dir, Silke, vielleicht noch aufgefallen aus Erzählungen oder sonstigen Berichten, was dich an Peru gereizt hat?
Ja, also woran ich mich auch noch erinnern kann, das war ja auch vor einigen Jahren Thema, als der damalige Präsident Pedro Castillo an die Macht kam, als einer, der ja nicht aus dieser Elite von Lima stammte und dass das ja auch vielen Menschen dann Hoffnung gegeben hat und dass dann aber die politische Situation dann doch auch komplizierter wurde und dann, als er dann aus dem Amt abgesetzt wurde, dass es dann auch landesweite Demonstrationen gab. Das ist schon auch etwas, was mir immer noch sehr stark in Erinnerung geblieben ist.
Demonstrationen und Proteste, und die dann auch sehr gewaltvoll niedergeschlagen worden sind, also wo dann auch nochmal ein anderes Bild vielleicht von dem Land entsteht, das einem auch Angst machen kann, hat euch nicht davon abgehalten, das Wissen um diese Proteste und auch um die Reaktion der Staatsgewalt?
Also abgehalten nicht, aber es hat mir schon ein bisschen Angst gemacht, vor allem meine Mutter, als ich ihr davon erzählt habe. Sie hat mir gesagt, bevor ich nach Peru gehe, muss ich auf jeden Fall so einen Selbstverteidigungskurs oder so durchführen. Wow. Ja, und das werde ich dann auch noch machen, muss ich halt erstmal noch planen, aber ja.
Bei dir?
Ja, also ähnlich. Natürlich gibt einem das zu denken. Aber es ist ja auch so, also uns wurde ja auch schon im Vorhinein gesagt, wir sollen dann nicht an irgendwelchen politischen Demonstrationen oder so teilnehmen von der Organisation, die das organisiert. Und dann, ich denke, wenn man sich daran hält, kann da auch nicht so viel passieren.
Aber ein Interesse und Einblicke in die politische Situation eines Landes, die können ja durchaus auch zu Verständnis auch beitragen. Alejandro, du kannst vielleicht nochmal als auch hier... du hast die Einblicke eben schon länger und vielleicht kannst du es nochmal ein bisschen einschätzen, auch was Silke gerade erwähnt hat, wie die Situation aktuell, aber eben auch die als die Absetzung oder die Festnahme auch von Ex-Präsident Castillo gelaufen ist und immer noch jetzt die Nachfolgerin, die ja nicht gewählt wurde, dran ist.
Ja, also soweit ich weiß, ist die Situation... Also von Castillo, ne, worüber sprechen die Leute über Castillo? Es gibt keine Information mehr, glaube ich. Castillo ist im Gefängnis und das ist alles, was wichtig ist. Ne? Aber dann ist da als Präsidentin Dina Boluarte. Ne? Es gab eine kontroversielle Sache oder so mit Rolex, wie sagt man das, Uhr. Und das war fast überall, alle Nachrichten, alle Sitzungen, alle, überall gab es so Nachrichten über diese Rolex. Und ja, das war eine Überraschung für mich. Ne? Und der Kongress wollte auch Dina Boluarte, wie sagt man das, also
Entfernen,
genau. Ich kann keine Ahnung, was für ein Argument das ist. Es macht Sinn vielleicht, ne? Aber das ist schon 3, 4, 5 Mal passiert mit den anderen Präsidenten. Das verstehe ich nicht, was für eine Strategie ist das. Also, aber ja, es gibt keine Demos, glaube ich, wie früher. Zum Glück für alle. Ne? Also es gab auch Risiko. Soweit, wenn ich mich nicht irre, Deutschland oder hat alle Leute in Peru, alle Deutschen in Peru informiert, dass ja, bitte, reicht nicht viel, also es gibt viel Demos, es ist vielleicht gefährlich, bitte nicht verrückte Sachen zu machen. Ne? Aber jetzt ist es nicht mehr so, aber die politische Situation ist immer kompliziert, ne? Immer noch.
Und was war das mit diesen Uhren? Die Präsidentin wurde quasi fotografiert und hat verschiedene Rolex-Uhren, genau, am Arm gehabt und dann.
Und dann alle Leute wollten wissen, ne? Woher kommen die?
Weil die Präsidentin verdient nicht so viel.
Nicht so viel, Geld, ne? Ja. Und dann, das war das Thema, ne? Nee, sie waren ein Geschenk von jemandem, jemandem in eine höhere Position, in einem Dorf, in Ayacucho, wenn ich mich nicht irre oder so. Und das ist das Thema, ne? Warum hat er das gemacht? das war wie ein, wie sagt man, wir sagen das so, Interesse, für Interesse, also Eigeninteresse oder als Geschenk, ne? Was ist die Verbindung, ne? Das war die Frage. Und bis jetzt gibt es noch kontroversielle Meinungen oder Informationen in der Ausbildung.
Man könnte ja schon meinen, es ist auch Korruption im Spiel.
Ja, natürlich. Ne? Also vielleicht nicht direkt, aber das ist, keine Ahnung, vielleicht jemand hier, der diese Person kennt, da gibt es Korruption. Und deswegen am Ende hat die Präsidentin diese Rolex gekriegt. Ne?
Wie wirkt es auf euch, wenn die Präsidentin von Peru mit Rolex-Uhren am Arm rumläuft, wenn das hier Bundeskanzler Scholz machen würde?
Also ich finde, es ist eigentlich ganz egal. Also es würde nicht komisch vorkommen, weil wenn man es sich leisten kann, wenn man das will, dann kauft es man halt.
Bei dir, Silke, was ruft das hervor?
Ja, also ich glaube auch ähnlich, dass man hier jetzt vielleicht auch nicht so sehr drauf achtet, weil es hier irgendwo auch normaler ist, dass Leute mit ihrem Geld auch so um sich prahlen. Aber ich glaube, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie der Reichtum in einem Land verteilt ist und wie dann dementsprechend auch die Wahrnehmung der breiten Bevölkerung ist. Mhm. Und das macht, denke ich, schon was aus, ob es eher was Normales ist, dass Reiche so damit prahlen oder halt nicht.
Das ist definitiv, glaube ich, der Fall, dass die Reichtumsschere oder die Kluft zwischen Reich und Arm in Peru noch etwas größer ist, mhm, auch wenn man natürlich feststellen muss, dass es in Deutschland auch viele Arme gibt und die vielleicht dann auch empfindlich reagieren würden, wenn sie diesem Reichtum gegenübergestellt werden. Aber das ist also in Peru sicher noch härter.
Ich glaube, man erwartet, dass die Präsidentin oder der Präsident immer, ich sag mal, das Humilde ist. Ne? So.
Mhm. Bisschen, ja, bescheidener.
Aha, genau, ja. Aber ja, dieses Mal mit Dina passierte das nicht. Ne? Pedro Castillo war total anders. Ne? Oh, er kommt aus den Anden, er ist ein Präsident von dem, der nicht aus Lima kommt. Ne? Ja, wir verstehen das. Ne? Aber so eine sehr komplizierte Situation nur für Rolex-Uhren, warum der Unterschied, warum so kontroversiell, ne? Das frage ich mich. Ne? Ja, da kann ein Geschenk bekommen, ne? Aber ja, vielleicht die Frage wäre, wie? Aber am Ende ist das so ein Ding, für so, das so wichtig ist. Ne? Ich frage mich.
Also, dir kommt es auch vor, als ob das ein bisschen aufgebauscht wäre,
übertrieben? Ja, es gibt Strategien, also es gibt nicht nur die Präsidentin, die, okay, ja, vielleicht hat sich halt etwas Falsches gemacht, ne, natürlich, aber ich glaube, das System in Peru, ne, wenn jemand so Probleme, wie sagt man das, crear, also
hervorruft oder...
Genau, ja. Will, dann sie benutzen diese Argumente, die manchmal doof sind, also...
Hätte es jemand anders gemacht, dann hätte wahrscheinlich sich niemand dafür interessiert, genau. Oder so, aber bei ihr ist genau. Es halt.
So ist ja. Das. Und das ist, was ich hasse, muss ich ehrlich sagen.
Ja. Das ist so auch das Mechanismen von Boulevardmedien.
Genau.
Die Medienlandschaft an sich ist sicher auch nochmal ein bisschen genau. Anders dann. Ja.
Alle Leute, also sind da, also gucken die Nachrichten und so, aber die Nachrichten finden oder suchen, sie haben so eine Strategie dann. Das ist nicht, okay, das ist so, wie das ist, egal ob du von dieser Partei kommst oder egal ob du aus dieser Partei kommst. Nee, ich würde sagen, dass hier wäre besser, wenn ich so la verdad, also
die Wahrheit
schaue. Ne, so. Aber hier nicht, ne? Und das ist, was ich hasse. Sie machen das immer und passiert immer noch.
Ja, die Suche nach der Wahrheit ist eine schwierige Sache und die Medien helfen nicht unbedingt immer dabei. Mhm. Jetzt waren wir schon bei ein paar negativen Themen aus Peru. Was sind denn positive Dinge, die du mit Peru jetzt assoziiert hast oder die vielleicht auch vor deinem inneren Auge aufscheinen, wenn du daran denkst, Silke?
Natürlich vor allem auch die Kultur. Also es ist einfach auch mal was ganz anderes als jetzt hier unsere europäisch-westliche Kultur. Das ist, finde ich, etwas, wofür es sich auch wirklich lohnt, da hinzugehen und da auch richtig einzutauchen über ein ganzes Jahr hinweg und eben das auch zu erfahren, den Menschen nahe zu kommen und auch wirklich von dem Alltagsleben auch mitzubekommen, wie das da läuft und mal andere Eindrücke zu sammeln, auch fürs Leben, das reizt, finde ich schon.
Was stellst du, Kultur ist ja auch so ein großer Begriff und so, was stellst du dir darunter alles vor? Was gehört da alles dazu?
Natürlich jede Menge, natürlich zum einen die Sprache mit dem Spanischen und auch zum Teil natürlich die Unterschiede zu Spanien hier in Europa und dann aber natürlich auch die Esskultur, einfach da auch mal ganz andere Eindrücke zu bekommen, weil die haben ja auch ein anderes Klima, da wachsen ja zum Teil andere Pflanzen und da kann man sicherlich dann auch nochmal Erfahrungen sammeln. Aber natürlich auch, hatten wir auch im Spanischunterricht schon einige Sachen angesprochen, dass es da auch in der Literatur zum Beispiel Sachen gibt, die da, wie dieser Realismo Mágico, die da auch eigen sind für Lateinamerika und dass es aber zum Beispiel auch eigene Musik gibt. Alejandro hat ja zum Beispiel auch Adventskonzert. Hast du
Die Stücke, es gibt viele, ne? Also Balicha zum Beispiel aus Cusco, das habe ich gespielt. Mhm. Taran, 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 zum Beispiel, das ist ein Beispiel aus den Anden. Und aus der Güste habe ich also Atajo de Negritos gespielt. Solche Sachen, meinst du, Silke?
Ja.
Das ist ein Stück von Peru, ne? Natürlich.
Mhm. Ihr beide macht jetzt noch am Uhland-Gymnasium euer Abi und seid da wahrscheinlich schon bald im Stress, oder? Wie läuft es gerade in der Schule?
Wir sind schon im Stress. Ich und Silke haben komplett andere Leistungsfächer. Ich habe Bio, Geschichte und Englisch und ich habe Bio und Geschichte schon geschrieben.
Schon zwei Drittel hinter dir, ja?
Ja, also ich habe gestern Geschichte geschrieben und letzte Woche Donnerstag Bio.
Und, wie fühlt es sich an?
Stressig, also um ehrlich zu sein, der Stress in den paar Minuten davor ist viel größer, als wenn man sich so hinsetzt und dann die Aufgaben sieht, weil dann ist man so, ja okay, das kann ich.
Und jetzt hör ich auch schon ein bisschen Erleichterung durch.
Ja.
Wie läuft es bei dir, Silke?
Ja, ich habe leider alle meine Prüfungen noch vor mir. Ich fange nächste Woche Donnerstag erst an mit Latein, dann kommt am 6. Mai Griechisch und dann einen Tag später Mathe.
Und gehst trotzdem hier entspannt ins Interview, ohne das Gefühl zu haben, noch mehr lernen zu müssen?
Also es fühlt sich noch so an, als wäre es noch total lange hin, weil ich ja noch keine Prüfung hatte. Aber natürlich so mit den Tagen, wenn man sich bewusst macht, es ist schon nächste Woche, dann ich denke, spätestens nächste Woche wird es soweit sein, dass ich dann noch richtig nervös werde.
Und wie viel lernst du so? Also kann man da so viel überhaupt lernen, sich vorbereiten?
Ja, also ich versuche mir das so ein bisschen einzuteilen, dass ich von jedem LK immer so ein bisschen mache, weil ich sie ja auch alle ziemlich auf den Haufen schreibe. Dann mache ich halt immer so 2 LKs an einem Tag eigentlich und komme damit gut zurecht.
Und du bist so der Inbegriff des Uhland-Gymnasiums mit dem altsprachlichen Profil, auch Latein und Griechisch hast du dir ausgewählt, ja? Ist das eine Neigungssache? Hast du da richtig Lust drauf gehabt?
Ja, also ich hätte mir nichts Schöneres als Leistungskurse vorstellen können.
Was gefällt dir da an den Sprachen, die nicht mehr gesprochen werden?
Also einfach auch so die Struktur von Sprache an sich auch zu sehen, fand ich total interessant. Denn bei lebenden Sprachen kann man ja auch durch das Sprechen mit Leuten, die Sprache können, so ein Sprachgefühl entwickeln und dann irgendwann achtet man gar nicht mehr so auf die Regeln der Grammatik. Während bei alten Sprachen muss man schon die Grammatik wirklich auch beachten, weil es ja nicht mehr gesprochen wird. Und das da sieht man aber auch gerade eben für romanische Sprachen, dass man da auch zum Teil Wurzeln sieht. Auch vom Lateinischen her zum Spanischen sieht man da sehr viel Ähnlichkeit und das ist auch immer wieder interessant zu sehen, wie sich das so entwickelt hat.
Hat dir das dann oder inwiefern hat dir das dann geholfen beim Spanischlernen?
Natürlich viel auch bei Vokabeln, dass man wirklich einen Bezug dazu hat über frühere Lateinvokabeln, die man schon mal gelernt hatte. Auch aber zum Teil bei der Grammatik, dass da eben auch gewisse Zeitformen wie das Imperfecto, ähnlich wie das lateinische Imperfekt noch sind. Das war schon eine Hilfe.
Da gibt es dann keine vergleichbaren Vergangenheitsformen im Deutschen?
Ja, weiß nicht. Das Präteritum ist ja mehr so, unterscheiden ja mehr so zwischen so Erzähltempos beim Präteritum und dann auch eher mit dem Perfekt, das, was man so spricht. Das ist ja im Spanischen, ist das Imperfecto ja, hat ja auch richtig eine Funktion, eben Sachen anzuzeigen, die so lange in der Vergangenheit waren. Dann gibt es das Indefinido, was schon Abgeschlossenes zeigt, und das Perfecto, was dann ja Sachen zeigt, die noch bis heute nachwirken. Also die gebrauchen ihre Zeiten ja auch wirklich nach Regeln, die es auch zu beachten gilt.
Und damit kommst du klar, und das macht dir sogar Spaß, auch die Grammatik. Höre ich da raus, ja? Also, weil es eben Regeln sind, die verlässlich sind? Oder was macht dich noch an dran an Grammatik und an Struktur von Sprache?
Ich weiß nicht, ich finde es einfach interessant, auch von dem Aufbau her. Ich kann gar nicht genau sagen, was mir so genau daran gefällt.
Und wie läuft es bei dir im Spanischunterricht? Wie kommst du da dann mit dem Sprechen auch klar?
Eigentlich auch ganz gut. Es ist natürlich so, dass wir jetzt natürlich, weil es ein Wahlfach ist und auch entsprechend nicht so viele Stunden hat, man natürlich nicht auf einem vergleichbaren Niveau ist wie mit den Sprachen, die man natürlich schon Jahre davor gelernt hat. Ich denke, das wird dann auch noch kommen. Wenn man dann, spätestens wenn man in Peru ist, dann muss man es ja und dann lernt man es, denke ich, auch sprechen.
Das wird definitiv der Fall sein, oder? In Peru können dir die Leute eher nicht mit Englisch und schon gar nicht mit Deutsch aushelfen.
Ja. Es hängt davon ab, wo wir sind, also zum Beispiel in Lima, in Barranco, Miraflores, da die Leute, die da wohnen, haben in der Schule gut Englisch gelernt. Man kann da ja natürlich Englisch sprechen. In Barranco, ja, touristische Bezirk, das ist noch besser, ne, glaube ich. Manche sagen, hey, hallo, where are you from? So, solche Sachen habe ich gehört. Ich bin aus Peruana, ja, ich bekomme nur, hola, ¿qué haces aquí? Aber für die Touristen, ja, ich habe schon mal das gehört. Und sie machen Aufführungen, ne, durch die Stadt. Na, natürlich gibt es viel los, aber dann in den Anden. Ne? Außer Cusco, könnte es sein, dass ganz wenig gesprochen, Spanisch gesprochen ist. Vielleicht Quechua mehr, ne? Aber habt ihr Lust, um Quechua zu lernen? Das ist die Frage, Silke-Liebe. Ein bisschen vielleicht. Ne?
Also vielleicht nicht so richtig tiefgründig wie Spanisch ja. An sich, sondern aber so Catchphrases, einfach so okay, bestimmte ja. Wörter, bestimmte Sätze, die so lustig sind oder sowas.
Ja, es gibt bestimmt schon ein paar. Aber es gibt auch das Faktor, dass es gibt ein paar Varianten oder so Akzente von Spanisch in Peru, ne, in den Anden. Das klingt ein bisschen besonders. In der Jungeland auch besonders. Es gibt ein paar Worte, die ich nicht kenne, zum Beispiel. Als ich in Piura war, mein Vorbereitungsseminar, ich war, okay, was für eine Betonung ist das? Aber ja, man versteht natürlich, weil ich Spanisch meine Muttersprache ist, dann ja, einfach eine Woche lang, dann okay, alles gut. Aber bei euch keine Ahnung. Ne? So, ist wie bei mir, aber hier in Deutschland, ne? Also, wenn ich jemand mit einem sehr starkes Schwäbische ja. Akzent höre, dann okay, worüber sprechen Sie? Das ist meine Frage manchmal. Ne? Aber ja, einfach die Erfahrung ist immer gut. Ne? Man kommt wie heute, ne, in eine Sitzung darüber sprechen. Ne? Oh ja, klingt das besonders. Ne? Oh ja, interessant, Schwäbische Akzent. Wie klingt das so? Ne? Und bei euch gleiche Situation. In den anderen klingt das. Ah, es gibt bestimmt besondere Wörter. Ne? Guck mal, Alejandro, wir haben das gelernt. Also, das wäre sehr gut für mich. Also.
Genau, Spezialvokabular, ja. Aber auch die Melodie ändert sich manchmal ja. Mit der Region. Und eben jetzt hier ne, nochmal zwei indigene Sprachen, mindestens zwei, also zwei, die sehr verbreitet sind, aber es gibt ja, glaube ich, noch sehr, sehr viel mehr. Ja, auch im Amazonasgebiet sind die ja, glaube ich, noch sehr viel lokaler oder regionaler beschränkt. Würde dich das nicht auch reizen, da nochmal eine ganz andere, also ich glaube, Quechua ist nochmal ganz anders aufgebaut auch als jetzt hier eine romanische Sprache oder die indogermanischen?
Ja, auf jeden Fall. Also das wäre auf jeden Fall, denke ich, eine Erfahrung wert, da dann auch mal sich damit auseinanderzusetzen und dann vielleicht auch da lokal sich dann auch vielleicht die Sachen auch besser zu verstehen, dann vielleicht auch mit den lokalen Dialekten. Also das würde mich auf jeden Fall reizen.
Quechua-Kurs ist aber nicht vorgesehen, glaube ich, im Freiwilligendienst bisher. Ne?
So. Und Quechua, soweit ich weiß, hat vier Varianten in Peru. So, zum Beispiel meine Oma, sie spricht Quechua, aber Quechua von Ancash, ne, eine Region. Und sie hat einmal vor 20 Jahren, glaube ich, mit jemandem aus Cusco gesprochen. Quechua, ah, ja, natürlich, sie verstehen sich. Nein. Ein paar Worte, glaube ich. Wir Schwäbisch und Deutsch, Hochdeutsch. Also so war der Unterschied. Also, ja, ich klinge wie Quechua, aber ich verstehe nicht, was du meinst. Ne? So. Das, was mir erklärt hat, sagte ich, okay, Oma, warum so ist das? Ich verstehe nicht, warum Quechua so kompliziert ist. Natürlich ist es eine Sprache, die überall in den anderen war. Natürlich gibt es Varianten, gibt es Unterschiede zwischen Dörfer oder solche Sachen, Länder auch, ne? Bolivien oder in Argentinien gab es auch Quechua natürlich. Ne? Ja, fast, es gibt fast nicht mehr Quechua da, aber früher, vor Spanien, ne? Gab es natürlich viele, 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 viele Unterschiede. Jetzt, ja, es gibt schon ein paar, ne? Die bleiben immer noch ab. Vier Varianten, würde ich sagen, das ist das Wichtigste.
Vier Hauptvarianten des Quechua, die ja dann aber auch eben über Tausende von Kilometern in einer Hochgebirgsregion auch verbreitet sind und dass es da größere Unterschiede gibt oder sich die von ganz aus dem Süden nicht mit denen im Norden regelmäßig treffen und vermischen, dann ist ja irgendwie auch klar. Also Sprache bleibt spannend und immer wieder eine Herausforderung eben auch einzutauchen, dann gleich in die Aufgaben, die in einer fremden Sprache dann zu übernehmen. Was denkst du über das oder was weißt du schon über das, was du tun wirst in deinem Alltag in Peru, in Villa El Salvador, in der Partnerschule?
Also natürlich auf jeden Fall so Deutsch unterrichten, aber auch Englisch, denke ich. Das sind ja auch die Hauptaufgaben, für die wir im Dienst ausgewählt wurden. Aber sicherlich, dass man da vielleicht auch Projekte auch weiterführt, vielleicht auch den Schulgarten erhält. Das wäre auch wirklich schade, jetzt wo der nach Corona auch wieder von den vorletzten Freiwilligen wieder aufgebaut wurde, dass man den auf jeden Fall erhält. Dann vielleicht einfach auch mal so die Stadt drumherum erkunden. Was gibt's da? Was kann man da machen?
Ja, man kann ja, also Villa Salvador ist ja eigentlich ein Teil von Lima. Man kann einfach mal nach Miraflores oder Barranco oder irgendwo in die Stadt gehen oder einfach auch nur mal so rumlatschen. Vielleicht ein bisschen kunden. Schauen, was man findet.
In einer Millionenstadt ist das natürlich, sind es ja auch Entfernungen, die vergleichbar sind mit von Tübingen nach Stuttgart, ne, einfach, ne, oder auch Entfernungen vergleichbar, nur die Dauer der Entfernung ist, glaube ich, die zu überwinden, es dauert nochmal länger. Von Villa El Salvador nach Barranco ist es 1,5 Stunden oder so, wahrscheinlich, ne? Je nach Verkehr.
Ein Jahr lang nicht mehr da. Ich würde sagen, 1 Stunde ungefähr mit Metropolitano. Ne?
Mit dem Zug, genau.
Ja,
ne? mit dem über die Straße wahrscheinlich noch länger.
Ja, so ist das. Ne? Es ist nichts immer einfach. Also zum Beispiel ein paar Lehrerinnen, die Spanisch Unterricht mit mir haben, sie haben mich gefragt. Es gibt eine Reise nach Peru, eine Gruppe von der Schule wird nach Peru reisen. Also wir müssen die Schulpartnerschaft verstärken, genau, das ist das Wort. Jeder Mittwoch machen wir Unterricht, ne? Wiederholung, also wir sprechen über verschiedene Themen. Und das Thema heute war, Alejandro, wie lange dauert also? Wir müssen natürlich, wir wollen nach Cusco fliegen, von Villa Salvador zum Flughafen. Ja, wie lange dauert das? 3 Stunden, glaube ich, würde ich sagen, 2,5. Ah, so lang? Was ist die Entfernung? Nee, es ist nicht viel, ne? Gleiche Stadt, aber für die Deutschen glaube ich hier, ne, das wäre eine andere Stadt, ne?
Ja.
Nein, es ist nur Lima, ne? In Lima. Und mit Bus oder es gibt so viel, sagen wir das, Traffic, also Stau.
Verkehr.
Also
Stau, ja.
Ja, so ist das. Man muss daran gewöhnen.
Ja, man kann es ja nicht unbedingt mit Tübingen vergleichen, wo man gefühlt mit einer halben Stunde alles belaufen kann.
Alejandro, du bist der erste Freiwillige in der 6. Generation, der seinen Dienst nicht nur verlängert, sondern quasi du beendest ihn und gehst nicht zurück nach Peru, sondern bleibst hier in Tübingen, ja?
Genau.
Das ist ja, wie kam es dazu?
Genau, gute Frage. Genau, wie ist die Geschichte? Ich glaube, es gibt einen Ausdruck, also man sagt auf Spanisch, llegué en el momento adecuado y el lugar adecuado también. Also,
auf Deutsch, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort.
Genau. Warum? Was ich mache, also wie gesagt, eine Ausbildung, Berufsausbildung, bis August oder bis Juli, der Name war Fachkraft für Abwassertechnik, aber ab September ist Umwelttechnologe für Abwasserbewirtschaftung.
Genau. Oh.
Ja.
Da ändert sich was. Genau. Ändert sich viel.
Hm? Ja. Man muss, also, ich habe ja gelesen, dass es gibt einen neuen Plan, ne? So, IT mit das Wasser, keine Ahnung, wie das funktioniert, aber die Kläranlage funktionieren anders, ne? Die früher nicht mehr so mit Druck und so solche Sachen, sondern mit einem Computer und dann, ja, alles läuft. Aber ja, als ich in der Uni war, würde ich sagen, 2021 hatte ich natürlich also verschiedene Unterrichten und so. Zum Beispiel gab es Wasserverschmutzung, so solche Sachen. Ich kann mich nicht gut erinnern, was der bestimmte Name war. Aber ein Kurs war ein Unterricht oder so. Also, Prozesse für Abwasser oder solche Sachen. Und dann mein Lehrer, mein Professor war super energetisch, ich sag mal. Also, und ich war, okay, Professor, warum ist das Wasser so wichtig, ne? Ja, es gibt Prozesse, es gibt chemische Prozesse, es gibt physische Prozesse, es gibt 1000 Sachen, Tiere, also Bakterien. Und das alles als Werbung, ja, einfach nach 6 Monaten meine Entscheidung war sicher. Ich will im Bereich Abwasser arbeiten, als Umwelttechniker. Ne? Also das war mit meinem Studium, Umwelttechnik. Und dann, ja, mit der Zeit noch mehr. Und dann am Ende, ja, ich bin ausgewählt als Freiwilliger. Hatte immer ne, das Interesse im Kopf. Okay, wie kann ich hier etwas mit dem Wasser machen? Vielleicht nicht bleiben, sondern nur besuchen. Ne? Wie funktioniert ein Klärwerk hier in Tübingen oder in Deutschland? Ne? Was für Unterschiede gibt? Und das habe ich herausgefunden. Warum das letzte Jahr, 2023, ich habe ein kleines Praktikum gemacht bei der Stadt, ne, Tiefbau. Und ein Tag war für den Klärwerk. Und es war so schön. Ne? Sie haben mir gesagt, okay, Alejandro, wir haben normalerweise die Kläranlagen in Deutschland haben 3 Reinigungsprozesse oder Reinigungsstufe. Aber hier in Tübingen haben wir eine 4. Und die ist Ozonreinigung. Ich sagte, okay, was für eine Ozonreinigung? Was ist das? Ah, so funktioniert das. Okay, interessant. Und dann, ich habe auch gefunden, ja, auf der Homepage von Tübingen, es gibt eine Möglichkeit, hier zu bleiben. Ne? Da steht Fachkraft für Wassertechnik, Berufsausbildung. Okay, warum? Ich würde gerne hier bleiben, wenn ich so im Bereich Wasser mache. Ne? Und dann ich habe mich beworben und dann, ja, ein bisschen länger. Also, funktioniert nicht so schnell. Ne? Nach 6 Monaten, vor 2 Wochen, ne, habe ich schon einen Vertrag unterschrieben. Mhm. Und es gibt viele Vorteile, muss ich sagen. Also, ja, das ist meine Meinung. Ne? Vielleicht, wenn jemand im Peru wohnt, es ist nicht so, wenn jemand da als Tourist ist. Ne? So, man ging viel feiern oder so, alle kulturellen Sachen kennen. Aber als Bewohner ist es ein bisschen anders und in El Salvador ja noch besonderes. Und es gibt keine schlechte Möglichkeit, wenn ich hier bleibe und mein Geld verdiene. Ne? Das ist eine sehr gute Idee, im Bereich Abwasser noch besser. Ja, und ich war nicht fertig mit meinem Studium. Ich bräuchte noch 3 Semester. Aber ja, das ist, was man selber entscheiden soll. Ne? So, meine Studium abschließen. Keine Ahnung, ob das möglich wäre in der Zukunft, aber jetzt mein Ziel ist, im Bereich Abwasser die Ausbildung zu machen.
Im September geht's los und dann dauert es wie lange?
3 Jahre.
3 Jahre zum Umwelttechnologen für?
Abwasserbewirtschaftung.
Nicht Technik, sondern Bewirtschaftung.
Genau.
Ja, ich gratuliere dir und freue mich sehr für dich, ja, dass das geklappt hat. Und
danke.
Bin gespannt, was du berichtest dann darüber. Dann springen wir nochmal zu Livia und Silke und die bevorstehende, nicht das Abi, sondern die bevorstehende Reise und der Aufenthalt in Peru. Was gibt's für euch jetzt noch für offene Fragen und was gibt's noch zu tun, auch bevor ihr euer FSJ in Peru beginnen könnt?
Ja, also ich glaube, Silke und ich beide üben nochmal Spanisch ein bisschen, damit wir auch, wenn wir dann dort sind, uns also besser verständigen können, nicht nur so basic so nach so Essen bestellen oder so. Wir haben auch noch voll viele Vorbereitungsseminare, teilweise online, teilweise, wir haben dann ein paar Tage in Bielefeld ein Vorbereitungsseminar. Silke?
Ja, genau, also natürlich die Spanischkenntnisse entsprechend aufzubessern, ist natürlich so der Hauptpunkt, damit man sich da auch gut verständigen kann und unabhängig ist. Aber natürlich auch die ganzen Formalien noch zu klären, noch Reiseimpfungen, wenn man die nicht schon gemacht hat, noch zu beenden, dass man da alles hat und auch sicher ist und auch mit Anträgen, Visum und allem das noch fertig zu machen. Ja.
Worauf freut ihr euch am meisten?
Ich freue mich, glaube ich, am meisten einfach mal die Partnerschule zu sehen, von der wir immer nur eben jetzt aus der Ferne gehört haben und ein bisschen was gesehen haben über Videos und auch Videokonferenzen zum Teil. Das alles einfach so mal zu erleben.
Ja, wir haben von der Partnerschule so Fotos oder teilweise auch kleinere Videos gesehen, aber es sind so Abstücke. Wir haben so verschiedene Teile von der Schule, aber noch nie zusammengesetzt gesehen.
Ja, es ist so groß.
Genau. Sonst noch auf jeden Fall, ich habe vor, mit Silke dann sehr viel in Peru auch rumzureisen, weil da sind einmal große Ferien in der Schule und dann kann man ein bisschen Machu Picchu, Cusco,
Iquitos,
Huacachina, so in die Richtung.
Genau. So. Überall gibt es Möglichkeiten, ja. Das ist ja schon sehr, sehr schön.
Ja, dann wünsche ich euch eine ganz gute Zeit, noch viel Glück beim Abitur jetzt vorher. Dankeschön, und dann,
danke.
Dass ihr Peru mit all euren Fasern aufsaugen könnt und da was fürs Leben mitnehmt eben auch.
Ne? Werden wir auf jeden Fall.
Ja, danke, dass ihr da wart. Alejandro, dir natürlich auch alles, alles Gute und euch da draußen auch. Gute Zeit. Hier geht zum Cine Latino mit dem Schwerpunkt Land Peru. Der Fokus lautet anders antreffen. Wandel im Hochland Perus. Da gibt es auch noch ein Podium und eben diverse Filme aus Peru, die sich lohnen. Diogenes heißt einer, der läuft am 5. Mai um 20 Uhr im Museum und Kinra Mutterland läuft am Dienstag, dem 7. Mai, dann La Danza de los Mirlos, Montag, 6. Mai, 17.30 Uhr im Museum und beim Open Festival Space sogar umsonst, am Samstag, dem 4. Mai um 21 Uhr, Los Ojos del Camino, Sonntag, 5. Mai um 17.30 Uhr und am 6. Mai um 18 Uhr im Camino in Reutlingen und noch ein weiterer Film, Sembradoras de Vida, die Mütter der Erde, läuft am 2. Mai um 17.30 Uhr im Kino Museum. Und ja, nochmal einer, Jan Avara auch noch. Also sehr viele Filme, Cine Latino und das war's hier von Radio Tuvilla. Immer alle 4 Wochen war das bisher hier auf der 96.6 am Mittwochabend. Jetzt machen wir mal 6 Monate Pause und dann schauen wir mal, ob Alejandro als fester Redakteur hier dann einsteigt. Mal sehen, was die Ausbildung nebenher noch zulässt, ob du dir dann noch den Journalisten nebenher auch noch drauf schaffst. Aber ich glaube, es gibt schon durchaus Gründe dafür, dieses hier weiterzumachen, auch als eine Säule dieser Partnerschaft zwischen den Radios und zwischen den Städten. Aber erstmal ist Pause angesagt und ich bedanke mich bei allen, die hier mitgemacht haben und besonders auch bei euch heute hier am Mikro, im Studio und an der Technik war der Matzel zusammen mit Silke, Livia und Alejandro. Macht's gut und bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.